Diese Folge wird präsentiert von Persen. Unterrichtsmaterialien für einen erfolgreichen Schulalltag. Auf persen.de gibt's auch die Bücher von Raphael. Ich eskaliere gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcasts. Möglicherweise kannst du es raushören. Ich hatte gerade schon ein 6-Stunden-Tagesseminar. Warum nehme ich jetzt gerade eine Folge auf? Weil es im Prinzip nur eine einzige Gelegenheit in der nächsten Dekade gibt, einen Mann zu treffen, von dem ich ganz, ganz viel halte. Er ist der ehemalige Schulleiter der Alemannenschule
Wutöschingen.
Wutöschingen. Ich tue mich immer schwer mit diesem Namen. Herzlich willkommen, Stefan Rupaner. Schön, dass du da bist.
Ja, auch schön, dass du da bist. Aber es liegt in deiner Sprache. Du sollst halt üsi Sprach sprechen, dann heißt es Öschingen.
Öschingen.
In Öschingen.
Öschingen.
Öschingen, ja.
Ah, ich übe das.
Du musst noch wegen Lehrer, aber das kriegst du schon noch her.
Versprochen, ich halt mal dran, ich bleib da dran und das kriege ich irgendwie hin.
Dafür versuche ich jetzt Hochdeutsch, dann passt's.
Ah, okay, wir einigen uns auf das, ja? Kriegen wir Hochdeutsch hin. Also, warum treffe ich heute Stefan Rupaner? Warum halte ich von dem Mann ganz viel? Und vielleicht kennt ja der ein oder andere den Namen schon. Wir fangen mal vorne an. Ich durfte Stefan vor ungefähr 3 Monaten kennenlernen, als ich gemeinsam mit ihm in Hannover war, mit Bob Blume. Da haben wir Vorträge gehalten.
Genau, war nett.
War ein spannender Tag, ja. Oder? Dann haben wir festgestellt, ach ja, doch, wir verstehen uns ganz gut, wir sollten uns nochmal treffen und genau das ist jetzt hier. Und ich durfte diesem Vortrag lauschen und war von vornherein gebannt. Jetzt hole ich euch mal ganz kurz ab. Ihr kennt mich ja. Ich bin ja so ein Typ, der immer wieder versucht, liebevoll und wertschätzend aufzuzeigen, an welcher Stelle unser Bildungssystem vielleicht ein bisschen Nachholbedarf hat. Immer im wertschätzenden Respekt für die Lehrkräfte, die ihr Bestes geben in diesem erkrankten System, denke ich immer. Also ich sage ja sowas wie, naja, Hausaufgaben ist so ein Konzept, kann man mal drüber nachdenken. Ne, hier sitzt gerade gegenüber jemand, der nickt. Dann ist sowas wie 45 Minuten Stillsitzen im Unterricht. Ja, sollte man mal drüber nachdenken. Also es mittlerweile gibt es an vielen Ecken und Enden einfach Wissenschaft, die sagt, so wie es gerade ist, ist es nicht optimal, vielleicht sogar schädlich. Und dann habe ich Stefan Rupaner kennengelernt, der mit seiner Schule seit 2004 und im Endstadium dann los ging es dann 2011 wirklich, einfach mal einen ganz, ganz anderen Weg beschreitet. Auf der Schule steht geschrieben, Unterricht ist aller Übel Anfang.
So ist es.
Und bevor du mir das erklärst, was ihr damit meint, vielleicht 2 Sätze zu dir. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, ich bin der Stefan Rupaner. Ich bin ehemaliger Schulleiter der Alemannenschule in Wutöschingen. Bin auch noch Mitglied im Materialnetzwerk, das selbstorganisierte Lernmaterialien, wo jedermann kostenlos zur Verfügung stellt. Das ist eine gemeinnützige Genossenschaft. Und jetzt bin ich auch noch bekannt als Autor im Moment gerade, weil mein Buch zurzeit Spiegel-Bestseller ist.
Stark.
Das könnte Schule machen, heißt das. Und und jetzt freue ich mich, dass ich im Ruhestand bin. Seit letzten Augusten habe ich Zeit, mich mit irgendwelchen Typen zu treffen und Podcasts zu machen.
Mit irgendwelchen dahergelaufenen Leuten, die denken, das ist ein wichtiges Thema. Aber es ist ja auch ein wichtiges Thema. Erklär mal, was bedeutet Unterricht ist aller Übel Anfang für dich ganz persönlich?
Also für mich ganz persönlich, ja, letztendlich sollte die Schule der Ort des Lernens sein.
Das wäre schön, ne?
Meine Tochter hat vor 12 Jahren, als sie das Abitur gemacht hat, schon oft gesagt, Papa, schreibe mal eine Entschuldigung, ich möchte heute nicht in die Schule gehen, ich will lernen. Und das hat gestimmt, die hat zu Hause gelernt.
Verrückt, ne?
Und wenn die Schule nicht mehr der Ort ist, an dem man lernen kann, dort sollte der Raum dafür sein, die Expertise dafür sein und man sollte die Zeit dafür haben. Und das kriegen wir im schulischen Umfeld nicht gebacken. Das heißt, der Unterricht nimmt den Kindern die Zeit fürs Lernen in der Schule. Schulbücher gängeln nie, dass alle das Gleiche zur gleichen Zeit machen. Und die armen Lehrer werden in das Unterrichtskonzept gepresst. Das heißt, der Lehrer soll sich vorher überlegen, was die Kinder in den nächsten 3/4 Stunde zu denken haben. Und das machen wir jede Stunde und ganz viele Stunden. Und dann erwarten wir, dass irgendwann selbstständig denkende Menschen rauskommen. Das System kann nicht funktionieren.
Ist irgendwie schwierig, ne? Und also was wir vielleicht einmal klarziehen müssen, wir sind jetzt weder gegen Lehrkräfte, noch gegen Schüler, noch gegen Eltern, sondern das Einzige, was wir gerade versuchen, ist einmal zu gucken, wo krankt das denn gerade? Also wo könnte man was besser machen? Und wo darf es einfach auch anders...
Tschüss, Mädels!
Ach, guck mal, hier laufen gerade die...
Tschüss, wollt ihr auch noch mitmachen beim Podcast? Könnt ihr? Alles gut.
Ja, dann die Schülerinnen und Schüler von der Alemannenschule laufen nämlich auch gerade mit. Du hast nämlich gerade hier einen Vortrag in Gelsenkirchen gehalten.
Genau, wir sitzen in der Sonne hier im Park. Und
Jetzt kommen sie
gerade angerannt.
Okay, jetzt haben sich die Schülerinnen und Schüler der Alemannenschule doch noch dazu gesellt. Es sind eigentlich nur Schülerinnen, wenn ich mich gerade umgucke.
Gut erkannt.
Wieso hast du Schülerinnen dabei, Stefan?
Also ich habe die halt einfach gefragt, ob jemand mit will nach Gelsenkirchen mit dem Herrn Krobisch, habe ich das abgemacht. Und die waren gerade da und die habe ich dann gefragt und haben gesagt, ja, wir kommen gerne mit.
Das ist mega cool. Das heißt, wir haben Leute hier, die wirklich bezeugen können, dass Schule anders sein darf.
Ganz genau. Und zwar, wir haben dabei die...
Lena.
Die...
Selina.
Und die...
Mathilda.
Und die...
Sophia.
Ja, und die alle vier sind da und die wollten jetzt gerade shoppen gehen, gell, nach Gelsenkirchen. Und jetzt haben sie uns hier im gemütlichen, ja, im Freien sitzen sehen und haben gesagt, wir kommen da mit dazu.
Okay, jetzt helfen wir mal ganz kurz. Ihr habt einen Satz Zeit, gut überlegen, einen einzigen Satz Zeit, um mir zu sagen und allen Leuten, die diesen Podcast hören, es sind nicht viele, es sind ungefähr 40.000, ja? Okay, ihr habt jetzt einen Satz Zeit, um allen da draußen zu erklären, was eure Schule so besonders macht. Wer möchte anfangen? Gut drüber nachdenken. Dam, 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 dam. Da geht's los.
Es geht mehr um die Schüler als um die Lehrer.
Oh, heieiei. Okay.
Jeder kann in seinem eigenen Tempo lernen.
Wow.
Es ist nicht schlimm, wenn man nicht ganz mit dem Stoff hinterherkommt.
Weil, was passiert dann?
Weil man auch in anderen Sachen schneller sein kann und dann kann man die Sachen noch nachholen, wenn man dafür dann noch Zeit hat. Ich freue mich einfach, da zu sein und dass ich jederzeit, wenn ich eine Frage habe, halt die stellen kann.
Das ist so irre, ne? Also vielen herzlichen Dank, dass ihr da seid. Ihr wollt jetzt shoppen gehen? Dann macht das unbedingt. Sag nochmal Tschüss.
Tschüss.
So, jetzt versuche ich aus der Nummer mal wieder die Schleife zu kriegen. Also wir waren ja dabei zu überlegen, was macht eure Schule eigentlich anders? Jetzt haben die Schülerinnen und Schüler gerade schon was gesagt, aber vielleicht kannst du es ja nochmal auf den Punkt bringen. Wir waren bei Unterricht ist aller Übel Anfang.
Also nehmen wir doch mal das Beispiel, wo wir jetzt gerade sind. Jetzt sind die vier Mädchen von 12 bis 14 Jahren mit mir gestern mit dem Zug hier hochgefahren nach Gelsenkirchen. Dann dürfen die hier Vorträge halten vor... Ja, es waren weit über 100 Lehrer da und die leiten eigene Workshops. Jede von denen hat einen eigenen Workshop geleitet.
Ist doch Schulzeit und die sind doch schulpflichtig.
Genau, die lernen da viel mehr, als wenn sie irgendwo in der Schule rumsitzen und irgendwas nachdenken müssen, was einer vorgedacht hat. Genau das ist es.
Ich finde das so cool. Ich finde das richtig toll. Also, lass uns nochmal das Grundkonzept der Schule beleuchten. Ihr seid erstmal eine ganz normale Schule auf dem Papier, richtig?
Ja, wir sind eine Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg.
Genau, staatlich anerkannt.
Ganz genau, ganz normale staatliche Schule von Klasse 1 bis 13.
Genau, Klasse 1 bis 13. Das heißt, ihr habt so roundabout 900 Schülerinnen und Schüler, wenn ich das richtig habe.
Genau,
90
so etwa.
Ja. 90 Lehrkräfte.
Ja.
Das, was ihr aber nicht habt, ist den klassischen Stundenplan von erste bis siebte Stunde. Erste Stunde Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch, danach zwei Stunden Sport und dann Vertretung Religion. Das habt ihr nicht. Wie sieht das bei euch aus? Wie funktioniert ein Tag bei euch?
Also bei uns haben die Kinder, die können in der ersten Stunde kommen, die beginnt schon 7.25 Uhr, da muss man aber nicht kommen, aber da kann man musikalische oder sportliche Angebote belegen, wenn man Lust hat, früh aufzustehen. Allerdings, wenn man sich angemeldet hat beim Bläser, dann ist man da auch dabei, Montag, Dienstag und Donnerstag. Und da kommen aber doch ganz schön viele am Morgen früh. Dann um 8.15 Uhr kann man da sein, wenn man keine andere Absprache hat mit dem Lehrer, dass man später kommt, sind sie um 8.15 Uhr da. Und jetzt nehmen wir mal die Kernfächer Deutsch, Mathe und Englisch. Da haben die nur noch eine Stunde pro Woche statt 4 bis 5 Stunden.
Pro Woche?
Pro Woche.
Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen.
Ja, aber die ist freiwillig, die Stunde. Da muss man nicht unbedingt hingehen. Also, da kann man hingehen, wenn man will. Und viele gehen da gar nicht hin, weil die nämlich ihre Lernmaterialien von der digitalen Lernplattform von Dealer runterladen und mit den Materialien in ihrer Peer Group oder mit lernen, wann und wo sie wollen. Das geht, das selbstorganisierte Lernen geht frei von Zeit und Raum, jederzeit, überall.
Das heißt, die Idee ist, wir machen den Schülerinnen und Schülern einen Raum möglich, in dem selbstorganisiertes Lernen stattfinden kann. Und dann funktioniert das?
Ja, natürlich.
Das ist die Idee?
Ja, kommt auf den einzelnen Schüler an. Einer bleibt gerne im Lernatelier, weil es dort ganz leise ist. Einer braucht unbedingt seine Freundinnen und Freunde auf dem Marktplatz, weil er kooperativ lernen will. Ein anderer lernt im Freien draußen. Ein anderer macht es mehr in den Ferien und kommt dann und schreibt dann einen Gelingensnachweis. Die schreiben ja auch keine Klassenarbeiten. Das heißt, wenn ein Kind was kann, sagt, oh, ich kann jetzt Bruchrechnen, ich würde gern den Gelingensnachweis ablehnen, dann kann der ganz individuell seinen eigenen Test schreiben, wann er will.
Das ist total verrückt. Also ich kenne ja eure Zahlen, ich kenne die Daten mittlerweile und ich durfte ja schon einen Vortrag von dir lauschen, deswegen bin ich ja so hin und weg. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da draußen wirklich gerade Menschen mit dem Kopf schütteln, weil sie denken, wie soll das denn ohne Lehrkraft funktionieren? Was hat die Lehrkraft denn bei euch für eine Stellenbeschreibung? Was muss getan werden?
Also die Lehrkräfte, also Entschuldigung, in Zukunft braucht es die Lehrkraft als Lehrende sowieso nicht mehr.
Oh, heiße These.
Ja, weil die braucht, also wir haben heute gerade auch hier in Gelsenkirchen war noch einer da, mit der auch KI gezeigt, was KI kann. KI kann dir dann Sachen erklären, wirklich mit Frage und Antwort und ist geduldiger als jeder Lehrer.
Meistens ist das so, ja.
Ja, und das heißt, da wird noch ganz viel kommen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, drei Dinge braucht das Lernen, Raum, Zeit und Expertise. Jetzt bleiben wir bei der Expertise. Vor 120 Jahren war das der Lehrer, der wusste, wie die Dampfmaschine funktioniert, hat es allen erklärt und alle haben gestaunt und sagen, boah, so funktioniert die Dampfmaschine. Und dann kamen noch die Bücher dazu und so ist das ganz lang geblieben. Lehrer und Buch war eine Einheit, das war die Expertise an sich. Ja. Und inzwischen ist die Expertise was anderes. Die ist KI, die sind Erklärvideos, das ist die Peer Group. Ganz viele Leute wissen irgendwas und wir brauchen anderes Wissensmanagement. Und deswegen funktioniert Unterricht auch nicht mehr, weil die Welt ist vielfältig geworden. Die Informationen kommen von allen möglichen Ecken und Enden und ist inzwischen, unser Hauptproblem wird sein zu entscheiden, welche Informationen stimmen und was ist genau richtig und welchen Podcast, zum Beispiel dem Herrn Kirsch, muss ich hören.
Richtig, genau. Und trotzdem habt ihr ja 90 Lehrkräfte. Was machen die denn?
Lernbegleiten. Wir nennen die auch nicht Lehrer, wir nennen die LernbegleiterInnen. Das heißt, ein Lehrer hat dann vielleicht noch 12 statt 27 noch 12 Stunden, sowas ähnliches wie Unterricht, da sitzt er dann in der Mathe-Lounge oder in der English Corner und wartet, bis Kinder kommen und nimmt denen irgendwelche Gelingensnachweise ab. Und ansonsten ist er einfach da und führt Coaching-Gespräche. Das Wichtigste ist das Coaching. Jedes Kind hat jede Woche eine Viertelstunde Coaching und dann wird er beraten, was das Kind machen könnte. Aber da geht's bei den Coaching-Gesprächen geht's auch in erster Linie erstmal darum zu fragen, wie geht's dir? Was machst du? Was hast du für Sorgen? Und dann berichte mal, was du vorhast die Woche. Das ist keine Arbeitsvergabe, sondern das ist ein Coaching, wie man sich's vorstellt.
Das klingt ja so ein bisschen, jetzt haben wir hier Feuerwehrgetöse im Hintergrund. Aber ich glaube, das kriegen wir hin.
Okay.
Das klingt ja so ein bisschen nach dem Ursprungsgedanken von Pädagogik, ne? Hilf es mir, es selbst zu tun.
Ja, richtig. Nach Maria Montessori wird gut passen.
Ja, ne?
Und wir haben auch ganz viele Besucher von Montessori-Schulen, die sich das alles angucken, was wir machen. Und die streiten dann untereinander, ob die Maria Montessori wohl iPads genommen hätte.
Wenn das die größte Sorge ist.
Oh ja, dann sage ich immer, ich habe nie was Abfälliges über iPads von der Maria Montessori gehört.
Ja, das ist schön tatsächlich. Okay, also ihr habt Lehrkräfte, die ihr nicht Lehrkräfte nennt, sondern LernbegleiterInnen. Die sind also da, coachen die Kinder, stellen an den richtigen Stellen vielleicht die richtigen Fragen,
nein,
geben die richtigen Impulse.
Nein.
Gar nicht.
Die sollen nicht fragen. Fragen sollen die Kinder.
Ah, okay.
Der Hauptjob der Kinder ist, Fragen zu stellen. Und die Lehrer geben gegebenenfalls Antworten.
Verrückt.
Die müssen nicht, wir machen keinen fragenentwickelnden Unterricht. Das ist Vergangenheit. Das können die Kinder am besten, Fragen stellen. Weil wann stellt einer eine Frage?
Wenn er etwas nicht weiß.
Ja, und wenn er interessiert ist.
Ja, natürlich.
Ja, und deswegen sollen die Kinder die Fragen stellen und nicht die Lehrer.
Und wenn du das so erklärst, dann macht das unglaublich viel Sinn. Und ihr könnt mich ja gerade gar nicht sehen, aber sowohl Stefan als auch ich kommen aus dem Nicken und dem Grinsen gar nicht mehr raus, weil es macht ja auch total viel Sinn. Jetzt gibt's natürlich Menschen da draußen, wie mich anfangs auch, das muss ich zugeben, die denken, ja, das ist ein schönes Konzept und die Idee finde ich richtig gut. Aber wie verifiziert ihr das, dass Kinder und Jugendliche euren Schulkontext verlassen und gut aufs Leben vorbereitet sind? Also ich kenne die Antwort schon, aber ich muss sie ja mal für alle anderen stellen.
Ja, also das ist ja genau das Problem. Wir stellen beim Materialnetzwerk, stellen wir Lernmaterialien zum selbstorganisierten Lernen her. Mhm. Das machen wir auf Grundlage des Bildungsplans. Und das machen wir gemeinsam mit Jugendlichen und Kindern. Und dann haben die Kinder gesagt, könnte man nicht am Anfang immer reinschreiben, für was man das braucht. Also wenn du jetzt Flächenberechnung machst, dass du dein Zimmer ausmessen kannst, du brauchst Farbe für dein Zimmer und kannst dann entsprechend nach deinen Berechnungen genügend Farbe kaufen oder auch nicht zu wenig oder auch nicht zu viel, du hast genau berechnet. Und wir machen Materialien zum selbstorganisierten Lernen auf Grundlage des Bildungsplanes.
Mhm.
Und 80-90% aller Materialpakete, die wir herstellen, finden wir keine Begründung, warum du das fürs Leben brauchst.
Bestimmt.
Da gibt es keine Begründung. Warum musst du ein Barockgedicht analysieren können? Weil es im Bildungsplan steht und nicht, oder du hast eine sehr spezielle Freundin oder so, dann kann es sein, dass die das haben will. Aber im Normalfall brauchst du die ganzen Sachen eigentlich nicht. Und jetzt erwarten wir noch, dass da noch welche brav drin sitzen und zuhören und gespannt an deinen Lippen hängen, wie man jetzt ein Barockgedicht analysiert.
Ja, jetzt gibt es natürlich einige, die sagen, na, es ist schon sinnvoll, das zumindest mal gemacht zu haben, um kreatives Denken zu fördern, um ein bisschen Perspektivwechsel zu übernehmen. Aber grundsätzlich bin ich ja bei dir. Können denn die Kinder am Ende des Tages bei euch auch Abschlüsse machen?
Natürlich, die machen einen Hauptschulabschluss, die machen einen Realschulabschluss und die machen das Abitur. Nur vom Notendurchschnitt sind sie ein bisschen besser als die anderen.
Ist das nicht verrückt? Guck mal, und das ist der Moment, auf den ich hinaus wollte. Da gehen Kinder auf eine Schule ohne Unterricht, auf der steht, Unterricht ist aller Übel anfangen. Es gibt keine festen Zeiten, es gibt Lernateliers, in denen man sich hinlegen kann. Ich habe ein wunderschönes YouTube-Video gesehen, da liegst du mit Kissen zwischen den Schülerinnen und Schülern in diesem Lernatelier, weil du sagst, das ist der leiseste Ort und ein Schulleiter soll doch auch da sein für die Kinder.
Nein, der leiseste Ort, da liege ich auf dem Marktplatz.
Ach,
da,
stimmt.
Da dürfen die reden. Der leiseste Platz ist ein Stock höher und zwar im Lernatelier, aber da liege ich, wenn ich schlafen will. Also ja, wenn ich tatsächlich eine Viertelstunde
zwischen den Schülerinnen und Schülern.
Ganz genau.
Ja, also ich finde das so absurd, komisch und gleichzeitig immer noch nachdenkenswert, dass bei euch die Schülerinnen und Schüler gehen, Abschlüsse machen und nachweislich die etwas besseren Abschlüsse als an anderen Schulformen.
Ja, also das erste Abitur war 2022. Da war dann der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg 2,17. An unserer Schule war der 1,7.
1,7.
Und die Hälfte der Schüler, die bei uns Abitur gemacht haben, hatten in Klasse 5 keine Gymnasialempfehlung, sondern Hauptschul- und Realschulempfehlung.
Das ist unglaublich. Ich finde das wirklich toll. Jetzt würde mich aber mal interessieren, beziehungsweise wahrscheinlich alle anderen raus. Die Schulform haben wir ein bisschen abgearbeitet. Wir können uns das ein bisschen vorstellen. Was ich aber auch wirklich interessant finde, ist ja die Frage, was hat es gebraucht, damit das überhaupt ging? Also ich kann mir ja vorstellen, das war nicht ein Prozess von, so Leute, ich habe Bock auf eine andere Schule, wir machen das jetzt. Und da gab es überhaupt keine Menschen, die irgendwas dagegen hatten.
Nein, ich hatte schon meine Erweckungsmomente. Ich muss ja zugestehen, ich bin einer vom alten Schlag. Ich bin ja pensioniert, ich habe jahrelang am Seminar in Lörrach gearbeitet. Ich habe Lehrer ausgebildet, denen gesagt, wie gut der Unterricht geht, mit Einstieg, mit Erarbeitungsphasen, mit Sammlung der Unterrichtsergebnisse und einem tollen Stundenabschluss. Und das habe ich unreflektiert so verbreitet jahrelang und bin erst im Jahr 2005 wurde ich Schulleiter in der Alemannenschule Wutöschingen und 2007 habe ich einen Film im Fernsehen gesehen, wo sie beschreiben, wie Kinder Achtklässler selbstständig lernen. Also Achtklässler lernen nicht selbstständig, aber ich gedacht, wie doof kann man sein, was für ein doofer Film.
Ja, ja.
Und ich habe mich dann dafür interessiert, was war das? Und das war der Film Treibhäuser der Zukunft von Reinhard Kahl. Da habe ich mir den bestellt, das war so eine DVD und dann wusste ich, der lügt halt. Also, weil der hat keine Ahnung.
Aber ich
Ahnung.
Will überprüfen, wie gut er lügt.
Genau. Und dann bin ich in die Bodenseeschule nach Friedrichshafen gegangen und da durfte ich sehen, dass das funktioniert. Und das hat mich schwer zum Nachdenken gebracht, weil da kamen Achtklässler, die einfach Material geholt haben und gelernt haben, einer Chemie, einer Deutsch, einer Englisch. Ich konnte es kaum glauben. Und da habe ich gedacht, okay, wir machen was falsch. Dann habe ich den Lehrer gefragt, den Herr Kresser, der ist leider schon verstorben, habe ich damals gefragt, wo er denn die tollen Materialien her hat. Das waren alles haptische Materialien. Hat er gesagt, ja, die bastelt er seit den 70er Jahren. Dann habe ich gedacht, okay, wird knapp für mich.
Ja.
Und dann sind wir trotzdem nach Hause gegangen und haben gesagt, du, wir legen jetzt mal alle zusammen. Jeder holt doch seinen Lernzirkel, den er noch hat, oder Materialien. Das funktioniert mit dem selbstorganisierten Lernen. Und dann wollten wir es gut machen. Und dann hat uns das Digitale geholfen.
Das glaube ich.
Diese Lücke zu den 70er Jahren zu schließen.
Da habt ihr Zeit gespart.
Ja, genau. Haben wir doch einige Zeit gespart. Das kam dann zufällig alles so zusammen. Das hat dann gut funktioniert.
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass auch auf behördlicher Ebene irgendwo Regularien dagegen gesprochen haben, so innovativ sein zu wollen, oder?
Am Anfang hat es keiner gesehen, die ersten paar Jahre.
Schön unter dem Radar geflogen. Ja,
dann war Fukushima und dann war die Rot-Grün, dann hatten wir nach ganz vielen Jahren CDU bei uns in Baden-Württemberg eine grün-rote Landesregierung. Und die hat die Gemeinschaftsschulen eingeführt. Und dann war 2011 sehr viel Rückenwind vom Land da. Und da wurde die Gemeinschaftsschule eingeführt. Da war das plötzlich en vogue, was wir schon ein paar Jahre gemacht haben. Wir wurden dann Starterschule. Das ist auch eine Legislaturperiode so geblieben, bis die CDU dann das Kultusministerium bekommen hat, von den Roten weg, weil die Roten sind wieder rausgeflogen. Und dann war grün-schwarz. Da war es dann ein bisschen zäher ab dort. Aber in den ersten Jahren war enorme Unterstützung vom Land da. Da war richtig Aufbruch, so wie gefühlt jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen. Nee, nicht in Niedersachsen, meine ich.
Schade. Ja. Jetzt sind wir gerade in Nordrhein-Westfalen.
Ja, in Nordrhein-Westfalen geht's auch voran, auch eine tolle Kultusministerin. Aber in Niedersachsen bin ich oft unterwegs. Das ist die Frau Julia Hamburg, die macht das richtig cool mit dem Freiräumeprogramm, das die haben. Lehrer sind irgendwie angstbesetzt, obwohl man könnte meinen, die Gefängnisse sind voll von Lehrern, die irgendwas gegen das Dienstrecht gemacht haben, was nicht der Fall ist. Und die hat ganz viele Freiräume geschaffen, die aber die Kolleginnen wirklich sehr gut nutzen.
Das ist unglaublich toll. Was würdest du denn Menschen raten, vor allem Lehrkräften, die das jetzt gerade hören, die denken, boah, ich finde das alles richtig toll, aber an meiner Schule wird das nicht funktionieren?
Ja, dann würde ich denen sagen, die sagt genau das Gleiche wie meine Kollegen damals, als ich angefangen habe. Da haben sie auch gesagt, ach du Friedrichshahn, das ist ja eine katholische Schule, die haben ja keine Türken und die haben keine Ausländer und die sind alle katholisch und weil sie meist an der Planschule ist. Ja, das Gegenteil war der Fall. Es hat sehr gut funktioniert, obwohl wir eine Brennpunktschule waren, vielleicht sogar, weil wir eine waren.
Das heißt mutig sein?
Mutig sein, einfach machen, tun. Heute hier auch in Gelsenkirchen jetzt letztendlich das Fazit, einfach anfangen, einfach machen.
Einfach mal Dinge anders machen.
Ja.
Jetzt geht's hier, also wir kommen ein bisschen weg von dir und dem Schulkonzept an sich. Was mich auch nachhaltig geprägt hat, war die Geschichte, dass die Kinder bei euch Hausschuhe tragen.
Ja.
Ja, so. Das ist erstmal gar nicht so ungewöhnlich, weil in den meisten Grundschulen kommen die Kinder rein, tragen Hausschuhe, ist ein nettes Konzept. Was du aber dann in diesem Vortrag, wo ich mit Bob zusammen saß, gesagt hast, ist, also Vandalismus bei uns an der Schule kennen wir nicht. Was ist der Zusammenhang zwischen die Kinder ziehen die Hausschuhe an und Vandalismus an anderen Schulen, beziehungsweise an unserer Schule gibt es nicht, so wie an anderen Schulen die Schultoiletten beschmiert werden?
Ja. Unsere Innenarchitektin, die Doris Fraton, leider auch schon verstorben, ist die Frau von Peter Fraton, der uns das pädagogische Konzept im Prinzip mitgeprägt hat an der Alemannenschule. Mhm. Die war unsere Innenarchitektin, die hat immer gesagt, baust du eine vandalensichere Schule? Erziehst du Vandalen. Machst du eine Schule, in der zerbrechliche Sachen sind, erziehst du rücksichtsvolle Menschen. Und das mit den Hausschuhen ist auch ein Zeichen, ich bin hier zu Hause und fühle mich wohl. Wer geht mit seinen Straßenschuhen zu Hause aufs Sofa? Macht niemand.
Nee.
Und gerade auch unsere ausländischen Mitbürger mit einem anderen kulturellen Hintergrund, für die ist es ein No-Go, mit Schuhen bei jemand rein in die Wohnung reinzugehen.
Das ist eine schöne Brücke eigentlich.
Ja,
ne? Eine
wunderbare Brücke und für die ist es ohne Probleme. Und haben wir einen rechtsgerichteten Achtklässler, ist es ein Riesenunterschied, ob der mit Springerstiefeln vor dir steht oder mit Bärenkopfhausschuhen. Es ist ein anderer Mensch. Es macht mit uns wahnsinnig viel. Auch am Anfang war es ein Problem. Lehrer wollten nicht mit Hausschuhen vor den Kindern stehen. Ist kein Thema mehr. Alle haben Hausschuhe an. Wenn die Ministerin zu Besuch kommt, hat auch die Hausschuhe an.
Da macht ihr überhaupt keinen Unterschied. Und wenn ich zu Besuch komme, habe ich auch Hausschuhe an.
Auch? Du musst Hausschuhe anziehen.
Und das würde ich liebend gerne tun. Ich stehe ja auf der Warteliste. Aktuell ist die sehr lang, wenn man ja bei euch mal besuchen kommen möchte und schnuppern möchte. Ne?
Ja.
Und zieht sich das, dieses Wohlfühlen, diese Zerbrechlichkeit der Schule, merkt ihr das auch in den Szenarien, in denen andere Schulen zum Beispiel in Schülerschaften Konflikte haben? Wie sieht das zum Beispiel aus mit Schulhofstreitigkeiten, mit Prügeleien, mit Randalierungen, mit all dem, wofür es eigentlich diesen Podcast hier gibt?
Ja, schade, dass die jetzt nicht mehr da sind, die Mädels, die gerade noch da waren.
Ja.
Wir hatten jetzt gerade auch bei der Veranstaltung heute davon, wir kennen das nicht mehr. Die in dem Alter, die kennen bei uns keine Prügeleien, das gibt's gar nicht mehr. Aber woher kommen überhaupt die Widerstände der Schüler? Die haben wir alle selbst produziert.
Mhm.
Durch Reinzwingen in Unterricht und irgendwie sitzen lassen. Bei uns gibt es auch das nicht, dass es klingelt und alle grölen und rennen raus, weil es gibt keine Klingel, es gibt keinen verpflichtenden Unterricht. Das heißt, ganz viele Probleme, die produzieren wir ja erst in dem, wie wir mit den Kindern umgehen. Und wenn man denen auf Augenhöhe begegnet und die das vermeiden lässt, was für sie schlimm ist. Ein Autist möchte nicht im lauten Bereich sitzen, der braucht es halt vielleicht ganz leise. Ein anderer braucht seine Gruppe, seine Peergruppe zum
Der will Musik zum Lernen hören.
Ganz genau. Ja. Und dann kann jeder machen das so, wie es für ihn persönlich gut ist. Und dadurch, dass wir immer alle über einen Kamm scheren wollen, damit produzieren wir eben viele Probleme, die wir gar nicht brauchen. Und eine normale Lehrkraft an manchen Schulen ist es bei manchen Schulen so, dass fast eine höhere Anzahl in Disziplinierung oder äußere Organisation geht, wie Lerngruppenwechsel oder Sozialformwechsel. Das sind alles Sachen, wir müssen keine Sozialform wechseln, wir müssen keine Arbeitsaufträge geben. Die nehmen sich die ganzen Sachen selber. Alles das, was ein Lehrer an lästigen Arbeiten hat, müssen wir ja gar nicht machen. Und auch alles, was die Kinder als lästig empfinden, gibt es da nicht. Deswegen haben wir weniger solche Probleme.
Und das klingt ja eigentlich viel zu schön, um wahr zu sein. Gibt es denn eigentlich auch den Bedarf, das irgendwie nachzumachen? Gibt es da Kopierer, Nachahmer, Trittbrettfahrer?
Ja, wir haben jetzt inzwischen sehr viele Schulen, die möchten diesen Weg einschlagen. Und wir haben das ja jetzt auch in Worte gefasst, was das bei uns heißt. Wir nennen es Schmetterlingspädagogik. Schmetterling hat zwei Flügel. Auf der einen Seite ist das selbstorganisierte Lernen, was frei von Zeit und Raum funktioniert. Und die andere Flügelseite ist das Lernen durch Erleben, wo man tolle Sachen macht, Baumhäuser baut, Tinyhäuser baut und vieles gemeinsam erlebt. So wie jetzt zum Beispiel hier die Fahrt nach Gelsenkirchen mit dem ehemaligen Schulleiter und hier Vorträge zu geben, das erlebensorientierte Lernen. Und diese Schmetterlingspädagogik möchten sehr viele auch bei sich umsetzen. Und gerade für den SOL-Teil gibt es eben ganz viele Werkzeuge, wie die Graduierung, wie die digitale Lernplattform Dealer, wie das die Lernmaterial, Informatialnetzwerk, die Erklärvideos, die Kompetenzraster. Da gäbe es ganz viel zum Aufzählen. Und das sind Elemente, die manche Schulen einbauen. Wir haben auch viele, wir bauen jetzt gerade eine Hochschule aus auf in Wutöschingen, das Institut für Schmetterlingspädagogik, in dem wir einen Studiengang auch anbieten, einen berufsbegleitenden zum Schmetterlingspädagogen. Der wird ab Sommersemester nächstes Jahr wird er starten. Mhm. Wir machen aber auch Kurse für Schulbegleitung und wir kooperieren mit der Schuldirektion in Bozen, also Südtirol, die Lehrer bei uns ausbilden lassen. Und auch mit Niedersachsen streben wir so eine Kooperation an. Also wir werden noch viel hören von der Schmetterlingspädagogik.
Ja, das glaube ich allerdings auch. Wenn ich das richtig verstanden habe, damals bei deinem Vortrag, dann seid ihr als Alemannenschule so ein bisschen wie eine Open-Source-Plattform. Ihr seid so ein bisschen wie Android. Das heißt, eigentlich darf jeder euer System kopieren und ihr macht es sogar öffentlich zugänglich.
Ganz genau.
Das finde ich total toll.
Auch die Lernmaterialien vom Materialnetzwerk sind OER, also Open Educational Resources. Die kann jeder verwenden und darf sie abändern, darf sie halt nicht verkaufen.
Nö, das ist okay.
Ja.
Aber das heißt, wenn sich jetzt eine Lehrkraft da draußen total angesprochen fühlt und denkt, boah, ich habe richtig Lust, zumindest mal den ersten kleinen Schritt für mich zu gehen, weil der erste Schritt ist ja meistens der anstrengendste.
Ja.
Dann wird die bei dir auf der Seite oder auf der Seite der Alemannenschule auf jeden Fall fündig.
Nein, die Schmetterlingsakademie, die ist jetzt erst in Gründung. Da machen wir jetzt gerade die GmbH, die wir gründet. Ich soll da Hauptanteilseigner sein, aber der Peter Fratton ist wahrscheinlich mit dabei. Das sind ein paar andere Konrektorin, die Patricia Schmidt ist dabei, der Valentin Helling ist mit dabei und der Klaus Wildner, der hat schon mehrere solche Hochschulen, ist eine ganze Truppe, die dabei ist, die das mitgründen, aber die Verträge sind jetzt erst in der Mache. Aber wir sind jetzt schon am Tinyhäuser bauen, also die Kinder bauen Tinyhäuser und in den Tinyhäusern wohnen dann die Lehrer, die Lehrkräfte, die von außen kommen und die Lehrkräfte bekommen dann Kinder, die sie begleiten in der Ausbildung.
Ach, wunderbar. Aber das Lehrmaterial, das kann man jetzt schon einsehen, ne?
Das Lehrmaterial kann man jetzt schon runterladen, Materialnetzwerk EG, eingetragene Genossenschaft.
Großartig. Also ich möchte mich jetzt an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlich für den starken Einblick in eure Schule und in deine Arbeit und in deine pädagogische Lebenswelt ganz, ganz herzlich bedanken. Jetzt hast du anfangs noch gesagt, und damit würde ich fast gerne abschließen, nach einer guten halben Stunde Podcast, du hast ein Buch geschrieben.
Ja, ich habe ein Buch geschrieben.
Und der ist aus Versehen Spiegel-Bestseller geworden.
Ja, aber wirklich aus Versehen. Also ich wollte eigentlich kein Buch schreiben. Aber die Frau Proske hat angerufen, eine Agentin, hat gesagt, ich soll doch ein Buch schreiben. Sie hat gesagt, nein, ich mache Podcasts oder ich mache Veranstaltungen, aber ich schreibe kein Buch. Und dann hat sie nochmal angerufen und dann hat sie gesagt, ja, sie hätte mir auch eine Co-Autorin. Das war die Anke Willers.
Ja.
Und das war ein Glücksgriff. Also mit der habe ich mich getroffen und die mit der gemeinsam habe ich das Buch geschrieben. Sie hat schon die Hauptlast getragen. Ich habe erst gedacht, ich müsse gar nichts machen. So war es dann nicht ganz. Ein bisschen Arbeit hatte ich dann doch noch. Aber sie hat wahnsinnig gut sich einfühlen können in meinen Schreibstil. Und ich freue mich natürlich jetzt schon, dass die Anke Willers da mit mir gemeinsam ein tolles Werk gemacht hat, was sich nicht nur für Pädagogen, sondern eben auch für Eltern und für viele Bildungsinteressierte gut lesen lässt.
Magst du den Titel nochmal verraten?
Ja, der Titel heißt Das könnte Schule machen.
Das könnte Schule machen.
Also je nachdem, wie man es halt dann betont. Und es macht es schon Schule. Viele wollen jetzt wirklich sehen, es geht. Und es steht da auch alles drin, was nicht gut gegangen ist. Wir hatten ganz viel Irrwege, das erst mal viel schief gelaufen. Und heute bin ich auch gefragt worden, ja, was ist, wenn man da was falsch macht? Dann ist er, wenn du nichts falsch machst, dann hast du was falsch gemacht. Es muss was falsch gehen, damit du was draus lernst. Und die Fehler muss jeder selber machen auf dem Weg dorthin. So wie ein Kind muss mal hinfallen, um zu lernen, okay, es tut weh.
Ja.
Und so ist es dort auch. Und die vielen Fehler, die wir gemacht haben, haben eigentlich dieses Resultat jetzt erbracht.
Fehler sind Helfer.
Ja.
Das steht ja so ganz schön in fast jeder Grundschule irgendwo. Also von unserer Seite aus, vielen Dank fürs Zuhören. Seid mal mutig, setzt euch mal mit der Alemannenschule auseinander. Es gibt bei YouTube ganz, ganz tolle Videos, wo man dich nochmal kennenlernen darf, wo man die Schule nochmal auch von innen begutachten darf, wo Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen. Es lohnt sich wirklich, sich das mal anzugucken. Und ich wünsche dir ganz viel Mut, vielleicht die ersten kleinen Schritte zu gehen, weil es ist alles machbar. Wir dürfen mittlerweile gucken, was funktioniert nicht gut, was können wir lassen, damit einfach da an der Stelle Freiräume entstehen können, die du jetzt vielleicht als Lehrkraft mit deinen Schülerinnen und Schülern ganz, ganz anders nutzen kannst. Mhm. Mir wird ja immer gesagt, wenn ich sage, ich sage ja immer, Leute, ihr müsst Beziehungsarbeit erstmal auf Prio 1 setzen. Mhm. Unterrichten ist gar nicht so wichtig. Wenn die Beziehung stimmt, wird Unterrichten schon funktionieren.
So ist das.
So. Wenn ich das aber Lehrkräften sage, dann kommt ganz häufig von 2, 3 Leuten aus dem Team, meistens die sowas sagen, wie das haben wir schon immer so gemacht, von denen kommt immer der Gegenwind, ja nicht auch noch Beziehungsarbeit, wann soll ich das denn noch machen? Ja. Für die ist Beziehungsarbeit immer ein Tool, was man oben drauf setzen muss. Aber die Idee ist ja eigentlich, und das lebt ihr ja in eurer Schule, die Beziehung ganz ist... Genau. Die Wurzel von allem, auf das wir gerade aufbauen.
Ganz genau.
Der Unterricht würde alles wieder kaputt machen.
Genau. Also Unterricht brauchen wir eh nicht, aber Lernen gelingt nur über Beziehung.
Genau. Und vielleicht gibt es gar keine schöneren Schlussworte. Oder möchtest du noch was sagen?
Nein, also ich danke dir, weil es war sehr, sehr, sehr angenehm, mit dir hier den Podcast zu machen. Ich kenne dich natürlich auch von Vorträgen, von den ganzen Shows, die du da abziehst. Das ist wirklich die absolute Spitze. Und es hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Ich hoffe nur, dass unsere, wenn alle das so machen wie wir, dann wirst du vielleicht arbeitslos.
Möglicherweise. Dann überlege ich mir was anderes. Aber ich glaube, bis dahin sind es noch ein paar Tage. Und vielleicht habe ich bis dahin ja mal alle Schulen gesehen.
Ja,
so, Stefan, ich wünsche dir, der Schule, der Alemannenschule, den Schülerinnen und Schülern, mit denen du heute hier bist, ich wünsche denen alles erdenklich Gute. Weiterhin viel Erfolg fürs Buch. Und dann sagen wir Tschüss, oder?
Ja, tschüss, Raphael. War schön mit dir.
Lasst euch nicht ärgern, schon gar nicht von uns. Ciao.
Tschüss.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.